Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Hereinspaziert zu einer neuen Folge Edelmetall. Wir haben schon wieder Juli und während ich mich frage, wo die letzten Monate eigentlich hin sind, hat man das Gefühl, Nature is healing. Die Öffnungen sind im vollen Gange und Corona scheint langsam wie ein fast vergessener Fiebertraum zu sein. Und damit begrüße ich jetzt auch gleich meinen Lieblingsgewerkschaftssekretär Florian Hawaiihemd Stenzel. Hola Flo!
Hola!
Man merkt, du hast dich sehr wohl gefühlt mit dieser Begrüßung. Wie geht's dir? Wie erlebst du denn die ersten Monate dieses lang ersehnten Sommers?
Ja, ich finde es richtig, richtig schön. Also mal wieder draußen irgendwie im Biergarten sitzen. Ich war neulich auch bei dir im Apparat in Berlin. Das war schön. Nur auch ein bisschen draußen sitzen. Also ich finde, man merkt wieder so ein bisschen, wie das Leben zurückkehrt. Wie geht's dir so?
Mir geht's ganz genauso. Also mal rausgehen, bisschen was trinken, bisschen was schnabulieren und auch das Gefühl haben, alle anderen um einen rum sind so entspannter, ne? Jogger weichen nicht mehr unbedingt aus. Und man kann irgendwie, also ne, ist ja nicht, als würden sich jetzt alle umarmen, aber man hat nicht mehr das Gefühl, es ist alles so schlimm wie am Anfang und man kann sich mit Tests und Masken und Abstand ja immer noch gut behilflich sein, aber es ist einfach generell ist eine entspanntere Stimmung.
Nee, das ist schon recht. Man kommt sich langsam wieder näher.
Aber trotzdem nicht näher.
So richtig, nur ein bisschen.
Ja, genau. Man muss es noch nicht übertreiben, aber wir wissen alle, wo es hingeht.
Genau.
Der Juni war jetzt einfach auch ein ziemlich ereignisreicher Monat, kann man sagen. Ich weiß, das sage ich irgendwie auch in jedem Intro, aber es war auch diesen Monat wieder so, dass viel passiert ist. Willst du vielleicht mal einen kleinen Überblick geben, was wir verpasst haben könnten, was aber wichtig wäre zu wissen?
Naja, ich finde besonders wichtig war eigentlich diesen Monat, wenn man sich die Bundespolitik anguckt, das Lieferkettengesetz, was verabschiedet wurde vom Bundestag, das sagt, dass Unternehmen, also deutsche Unternehmen, verantwortlich für die Einhaltung von Menschenrechtsgrundsätzen und Umweltauflagen in anderen Ländern sind. Also Globalisierung funktioniert ja eigentlich so, dass man häufig gesagt hat, okay, ich habe meine Firmenzentrale irgendwo in Deutschland, aber produzieren tue ich dann in einem anderen Land, wo die Umweltauflagen schwächer sind, wo Menschenrechte nicht so geachtet werden und de facto ich also günstiger produzieren kann.
Genau.
Und das soll jetzt erstmal nicht mehr so einfach möglich sein, beziehungsweise soll bekämpft werden, indem eben die Unternehmen, die Zulieferer im Ausland beauftragen, dafür mitverantwortlich sind, dass die entsprechenden Umweltschutzrichtlinien und Menschenrechte eingehalten werden. Und wenn das nicht gemacht wird, dann müssen die bis zu 2% ihres jährlichen Umsatzes als Strafe zahlen. Das ist schon recht knackig, gilt jetzt erstmal für größere Unternehmen, soll dann auch im weiteren Laufe der Zeit für kleinere Unternehmen gelten und ist mit Sicherheit noch nicht perfekt. Also es gibt natürlich immer Kritik daran, dass da noch mehr gemacht werden könnte und das stimmt auch, aber auf jeden Fall erstmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und da würde ich mal als positive Entwicklung verbuchen, was wir da erlebt haben im Juni.
Und ein SPD-Projekt, oder?
Stimmt, uns wird ja vorgeworfen, dass wir immer über die anderen sprechen, aber nie über die SPD. Und dann kann man mal sagen, hast du gut gemacht, Olaf.
Ja, nach diesen positiven Entwicklungen laufen wir nicht nur gefühlsmäßig heiß, wir haben auch ganz schön viel zu tun. Wir stecken jetzt voll in den Vorbereitungen für den Ausbildungsstart und die Bundestagswahl. Und auch ihr im Ressort seid ordentlich am Rödeln, oder?
Ja, also was heißt wir im Ressort? Ich glaube, alle sind gewaltig am Rödeln, um zu gucken, dass wir noch unsere Themen jetzt unter die Leute bringen. Also wir als IG Metalljugend haben ja gesagt, wir stellen uns in die Reihen der DGB-Jugend und machen mit bei der Kampagne Press Start. Und da geht es jetzt langsam los mit den Wahlkreisgesprächen. Also die Idee ist ja, dass in den Geschäftsstellen die Kandidierenden für die jeweiligen Parteien eingeladen werden, also die Wahlkreiskandidaten, und über die Themen wie zum Beispiel die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie zu sprechen, aber eben halt auch Themen, die für uns jetzt IG Metalljugend nochmal speziell wichtig sind. Zum Beispiel das Thema rechtlicher Rahmen für das duale Studium, was wir ja während der Kampagne ums Berufsbildungsgesetz die ganze Zeit gefordert haben, also dass Dualstudierende die gleichen Rechte haben und auch die gleiche Ausbildungsqualität wie berufliche Auszubildende und viele andere Themen. Da geht es jetzt los, dass wir in Wahlkreisgesprächen unsere Themen mit den Politikerinnen und Politikern diskutieren. Und du, Linda, hast ja auch einen coolen Politik-Live-Talk gemacht mit wirklich Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, den die DGB-Jugend organisiert hat zur Bundestagswahl Mitte Juni.
Ja, stimmt, genau. Wir haben diesen Live-Talk gemacht am 16.06. Das war sehr aufregend, sehr spannend. Und wir machen mit Ela dazu heute in dieser Folge einen kleinen Nachklapp. Das hatten wir ja schon angekündigt. Und thematisch geht es dann auch weiter mit der Bundestagswahl. Und zwar haben wir uns mit dem Thema Microtargeting beschäftigt. Das haben wir ja schon in der letzten Folge versprochen und jetzt haben wir es umgesetzt. Ich habe mit dem Verhaltenswissenschaftler Philipp Lorenz Spreen gesprochen. Und als wir dann darüber geredet haben, was ist denn Microtargeting eigentlich, wie kommt denn speziell spezielle Wahlwerbung zu uns, sind wir ein bisschen abgedriftet und haben auch ein bisschen über Werbung gesprochen. Weil es gibt natürlich auch so super krass personalisierte Werbeanzeigen, wo man bei Facebook denkt, oh Gott, diese Schuhe, das bin so ich. Und da wollte ich dich fragen, Flo, ist dir das auch schon mal passiert? Kennst du das auch, dieses Gefühl? Hatte ich irgendwas auf Facebook gefunden durch deine Suchanfragen, womit du vorher vielleicht nicht gerechnet hast?
Ja, also man versteht ja auch immer nicht so ganz, wie das dann zustande kommt. Aber ich habe tatsächlich auch eine neue Leidenschaft entdeckt über den Algorithmus. Und zwar kriege ich häufig, gerade auf Facebook, so Landeanflüge aus dem Cockpit angezeigt. Also Flugzeuge, die landen auf dem Flughafen. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Aber seitdem ich die ein paar Mal gesehen habe, ich schaue mir die eigentlich immer an, wenn mir das angezeigt wird. Und das gefällt mir schon richtig gut. Ansonsten sehe ich halt viele. Also ich habe halt, ich glaube, meine Facebook-Bubble ist halt recht klar sortiert politisch und deswegen kriege ich maximal von den Grünen noch was angezeigt. Ansonsten ist da politisch alles recht rot.
Ja.
Das gut, heißt, man kann auch neue Sachen entdecken. Also der Algorithmus kann einem auch den Horizont erweitern. Zum Beispiel durch Flugzeugvideos.
Das auf jeden Fall. Schön, dass du da jetzt so ein neues Hobby zubekommen hast. Und genau, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie das eigentlich so ein bisschen funktioniert, was da Grauzonen sind, wo man vielleicht Regeln bräuchte eigentlich, was das machen kann, auch mit der Wahlentscheidung, dann könnt ihr euch einfach das Interview anhören. Und das ist jetzt am Ende der Folge.
Ja, spannend auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder?
Ich würde auch sagen, genug gequatscht, jetzt wird gearbeitet.
Genau.
Bis dann, Flo.
Bis dann, Linda. Ciao.
Wenn ihr diese Folge am Tag der Veröffentlichung hört, also am 5.7., sind es noch genau 83 Tage bis zur Bundestagswahl am 26.9. Also etwas mehr als 2 Monate, aber das ist gar nicht mal mehr so viel Zeit, wenn wir jetzt noch unsere Themen in den Wahlkampf einbringen wollen. Wir als IG Metall-Jugend haben die Forderungen der DGB-Jugend mitgestaltet und das ist auch gut so. Unsere gemeinsame Kampagne zur Bundestagswahl Press Start läuft schon seit April diesen Jahres und macht nämlich genau das, unsere Themen ins Gespräch bringen. Und um über diese Kampagne jetzt mal so ein bisschen zu plaudern, habe ich Manuela Conte, die Bundesjugendsekretärin des DGB, zu Gast. Hi Ela.
Hi Linda.
Ich habe es jetzt schon gesagt, die Kampagne läuft ja schon ein bisschen seit April und zielt ja vor allem darauf ab, unsere Ehrenamtlichen vor Ort, denen so ein bisschen zu helfen, unsere gemeinsamen Forderungen nach vorne zu tragen und den Politikerinnen und Politikern so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Gibst du uns da mal so einen Überblick, was sind denn so die Bausteine der Kampagne?
Sehr gerne, liebe Linda. Wir haben im Vorfeld extrem viel gefragt und haben in der Fläche gefragt, sag mal, was braucht ihr überhaupt, um euer Thema zum Thema zu machen. Entsprechend haben wir die Kampagne strukturiert und aufgebaut. Wir haben eine Vielzahl an Beteiligungsmöglichkeiten, wie den Meme-Generator, wie das Kandidatinnen-Tool, wo ich direkt die MdBs in meinem Wahlkreis anhauen kann und fragen kann, wie sie sich denn verhalten und was sie denn für uns eigentlich tun, wenn sie unsere Stimme denn haben wollen. Wir haben eigentlich alle Materialien so gemacht, dass sie auf die örtlichen Schwerpunkte angepasst werden können. Ein Überblick über das, was wir so machen und wie wir das auch bundesweit zusammenführen, gibt unser Aktionshandbuch, was wir auch online gestellt haben und was ihr auch vor Ort euch holen könnt, um euch einfach mal inspirieren zu lassen und vielleicht auch mal abzuchecken, was ist denn rechtlich überhaupt möglich und wie gehe ich am besten mit der Presse um.
Ah, okay. Und wenn ich jetzt, kleine Bemerkung von mir, diesen Meme-Generator feiere ich extrem. Ich habe das, schon öfter wirklich in Pausen auf der Arbeit und freue mich auch immer wieder über neue Posts auf Insta von der DGB-Jugend, weil ich jedes Mal wirklich laut lachen muss. Ich finde es immer richtig gut. Und wenn ich jetzt als aktive Aktion starten möchte, wie komme ich denn jetzt an alles, was ich brauche?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich einmal bei der DGB-Jugend auf der Webseite informieren oder noch einfacher, ich spreche einfach meine Leute vor Ort an. Bei der IG Metall, beim DGB, die helfen gerne weiter und geben auch die entsprechenden Zugänge zu Canva und den digitalen Formaten. Wir haben darüber hinaus, das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich das Thema vor Ort setzen möchte und einfach auch mit meinen Leuten vor Ort diskutieren möchte, haben wir so Bildungsbausteine gemacht, wo einfach alles in einer PDF integriert ist. Mehrere Formate, was das Zeitliche angeht, digital und offline, sodass ich im Prinzip die Themen der Bundestagswahl spielerisch und auf den Punkt diskutieren und machen kann. So kriege ich mit wenig Aufwand eine coole Veranstaltung.
Sehr geil. Ein Warm-up für die politische Sommerpause war ja der Politik-Live-Talk am 16.06., bei dem die zentralen Forderungen der Gewerkschaftsjugend für die Wahl der Spitzenpolitik präsentiert wurden und wo die Spitzenpolitik auch so ein bisschen Stellung beziehen musste. Ich durfte das Ding moderieren und das war super spannend. Wie fandest du denn den Abend, Ela?
Ich fand es großartig. Vor allem fand ich die Ehrenamtlichen großartig, die sich vor Ort überall zugeschaltet haben, in über 20 Public Viewings und auch so live vom Bildschirm haben sie der Spitzenpolitik gesagt und den politischen Entscheidungsträgern, was uns wichtig ist. Wir haben Antworten eingefordert und an diesen Antworten werden wir sie auch messen.
Das ist auch wirklich jedes Mal, wenn ich diese Veranstaltungen begleite, überrascht es mich auch wirklich immer wieder, was dann für Diskussionen da auch online abgehen, wenn bei so einer Veranstaltung. Krass, einfach ziemlich cool.
Ja, mega krass. Die Ehrenamtlichen wissen halt einfach, dass sie die Expertinnen und Experten sind für ihre Lebenssituation, ob im Studium, in der Ausbildung. Es ist einfach wichtig und ich finde es großartig, dass sie sich so eingebracht haben. Und wir sind viele, ja, aus unterschiedlichen Bereichen, Kontexten und das machen wir deutlich und das zeigen wir der Politik auch. Ja, wir sind überall, im Wahlkreis, in der Kommune, im Land und eben auch auf Bundesebene. Und wir werden die Politik garantiert nicht aus ihrer Verantwortung lassen und wir werden sie mit unseren Forderungen konfrontieren und unsere Themen zum Thema machen.
Hell yes! Für alle, die jetzt noch nicht reingeschaut haben, der Politik-Live-Talk ist ein etabliertes Format der DGB-Jugend und das war schon bei der letzten Bundestagswahl so. Und da geht's immer darum, die Politik mit den Forderungen der Jugend zu konfrontieren. Und normalerweise gibt es dazu Publikum. Wir mussten das dieses Jahr leider ohne Publikum machen. Und trotzdem, wir haben es gerade angesprochen, gab es unglaublich viele Reaktionen aus dem Netz, die dann unser tolles Team vom Social Media Desk, die Anna und der Joscha, zusammengetragen haben. Und ja, wir haben jetzt über die Diskussion im Netz gesprochen, aber es war wirklich auch auf dem Podium eine hitzige Diskussion. Zwischendurch habe ich manchmal gedacht, oh Gott, vielleicht kommt es doch noch zum Haare ziehen hier.
Ja, die Versuchung war da.
Auf jeden Fall. Wir haben 3 Runden diskutiert. Erst über das Thema Ausbildung, dann über das Thema BAföG und dann über das Thema Klima. Und ja, ihr habt eigentlich ganz schön aufgefahren. Bei dem Talk waren wirklich Spitzenpolitiker vertreten und Politikerinnen. Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen war da. Aber auch Susanne Hennig-Welso, die Parteivorsitzende von der Partei Die Linke. Pascal Kober von der FDP. Dennis Radke von der CDU. Und Saskia Esken, die Bundesvorsitzende der SPD, war uns online zugeschaltet. Und so, jetzt sind wir erstmal alle auf dem gleichen Stand, alle, die es geguckt haben und alle, die es noch nicht geguckt haben. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen zur Auswertung kommen. Da freue ich mich schon die ganze, wir haben noch gar nicht danach richtig darüber gesprochen können, über den Abend. Kannst du dich noch an diesen legendären Dennis Radke-Moment erinnern? Das möchte ich kurz mal vorspielen.
Ich war 12 Jahre Gewerkschaftssekretär bei der IGBCE und habe daher im Rahmen Neuanfängerwerbung, Azubi-Werbung natürlich auch immer wieder mit Dualstudierenden zu tun gehabt. Mhm. Und ich habe, muss ich fairerweise sagen, in dem Bereich, wo ich Dualstudierende getroffen habe, nie den Eindruck gehabt, dass das irgendwie, dass da ein besonderer Problemdruck ist.
Ja, ich habe echt neben Herrn Radke gesessen und dachte, okay, das hört sich jetzt so an wie, ich bin auch einer von euch, aber von dem Problem Dualstudierende und gesetzliche Regelungen, dass das irgendwie problematisch ist, davon habe ich ja noch nie gehört, oder?
Spannende Nummer, was er da gesagt hat. Aber ganz ehrlich, seit spätestens Ende 2015 sagen wir als Gewerkschaftsjugend, da müssen einheitliche Standards rein. Wenn er das Glück hatte, nur auf starke betriebliche Interessensvertretungen zu treffen, die gute Regelungen für die Dualstudierenden geschaffen haben, ist das das eine. Das Problem ist die Vielfalt und die fehlenden einheitlichen Standards. Schauen wir mal zur IG Metall NRW. Aller Freizeit ist doch keine Arbeitszeit. Dualis müssen die Prüfungszeiten nacharbeiten und auch Pflichtpraktikas, also praktische Tage an den Unis, muss im Betrieb Urlaub genommen werden. Das kann doch nicht sein. Und wir haben in der BBEG-Reform sehr stark gefordert, dass das praxisintegrierte Studium aufgenommen wird und die gleichen Schutzstandards für Auszubildende geschaffen werden. Das wurde versäumt. Was wir erreichen konnten, war der Punkt, dass sie sich anschauen müssen, wo denn Handlungsbedarf besteht. Und wir sagen weiter, es darf da keine zweite Klasse geben. Wir brauchen einheitliche Schutzstandards, auch für Dualstudierende. Es muss einheitliche Standards geben und das auf gesetzlicher, tariflicher und betrieblicher Ebene.
Auf jeden Fall. Und genau so haben das auch unsere Kolleginnen und Kollegen draußen vor den Bildschirmen wahrgenommen und haben das Herr Rathke überhaupt nicht durchgehen lassen. Da hat sich direkt unser Social Media Desk eingeschaltet. Das würde ich gerne nochmal abspielen.
Es gab nochmal viele Angebote, tatsächlich, dass Sie ein paar Beispiele bekommen könnten. Ganz liebe Grüße tatsächlich vom Bundesjugendausschuss der IGBCE-Jugend auch, die sich da auch über die Unterstützung dann freut.
Das war echt, also es hat keine 2 Minuten gedauert, nachdem er gesagt hat, man kann mir ja auch an meine E-Mail schreiben, wo es dann im Chat losging, alles klar Leute, wir gehen jetzt los. Und er meinte auch nach der Veranstaltung, er hat schon ordentlich E-Mails erhalten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Er hat direkt gesagt, oh, mein E-Mail-Postfach ist jetzt schon voll. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das zeigt, wie gut das funktioniert. Vielen Dank an alle Praxisbeispiele, die ihn erreicht haben. Lasst es ihm nicht so leicht machen und ihm noch weitere zuschicken, damit er die Handlungsnotwendigkeit auch endlich erkennt.
Wer für mich auch so ein paar Chancen vertan hat in dem Amt, war Saskia Esken. Leider, obwohl ich ihren Punkt zu der Wichtigkeit von Mitbestimmung in der Klimakrise ziemlich toll fand. Den würde ich auch gerne nochmal abspielen.
Also ich bin unbedingt der Meinung, dass die Mitbestimmung in dem Sinne weiterentwickelt werden muss, weil die Transformation sonst gar nicht gelingen kann.
Damit hat sie ja im Prinzip recht, ne? Mitbestimmung muss weiterentwickelt werden, damit die Transformation gelingen kann. Da sind wir alle d'accord als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.
Richtig. Stillstand hat noch nie etwas bewegt. Und wenn man sich anschaut, dass 1972 das letzte Mal so wirklich was getan wurde, bis zum Betriebsrätemodernisierungsgesetz, was ein guter, aber nicht ausreichender Schritt war. Stillstand in der Mitbestimmung bedeutet Rückschritt. Wenn man sich anschaut, was wir in den nächsten Jahren alles vor der Brust haben. Wir haben so viel Veränderung in der Industrie, in der Produktion. Es geht um den sozialen Ausgleich. Und dafür brauchen wir Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten, im Betriebsverfassungsgesetz und im Mitbestimmungsrecht, im internationalen europäischen Kontext. Wir müssen die Mitbestimmung stärken, um die Transformation gerecht und sozial und gut über die Bühne zu bringen. Weil gut, das können wir als Beschäftigte.
Was ich auch spannend fand, Susanne Hennig-Welso von der Linken, war ja auch beim Klima nochmal bei einem anderen Punkt ganz nah an den Forderungen der DGB-Jugend. Das würde ich gerne nochmal abspielen.
Wer tatsächlich eine wirkliche Transformation auf den Weg bringen will, und die brauchen wir ökologisch und die Dringlichkeit ist klar, der braucht ein soziales Fundament und genau das braucht Geld. Und deswegen müssen wir uns an dem Punkt tatsächlich klar machen, dass es um Umverteilung geht, dass es faktisch um radikale Umverteilung geht.
Ja, Umverteilung ist wichtig. Wir brauchen die Umverteilung von oben nach unten. Dann verarschen können wir uns selbst. Jetzt mal ehrlich gesprochen und ohne Filter. Der Reichtums- und Armutsbericht macht es deutlich. Die Corona-Krise hat sehr deutlich gemacht, wie krass die Ungerechtigkeit und Ungleichheit ist. Unzählige Menschen haben ihren Jobverlust, Lohneinbußen zu beklagen. Sie sind aktuell bedroht von Obdachlosigkeit und Armut. Andere halten unser Leben, unseren Alltag aufrecht und sind massiv bedroht von dem Coronavirus. Und da muss was rüberkommen. Es können nicht immer wir zur Kasse gebeten werden. Die Reichen müssen abdrücken und das ist ein wichtiger Punkt. Und Klimakrise heißt auch Gerechtigkeitskrise. Und da braucht es uns. Da braucht es die Gewerkschaftsjugend, die Gewerkschaften, die mitgestalten und die sagen, wie sowas funktionieren kann.
Ja.
Die soziale Gerechtigkeit als Fundament für eine starke Demokratie funktioniert und der wir unsere Ziele auch erreichen können und für ein gutes Klima sorgen können.
Ich war ja ein bisschen überrascht von dem Herren von der FDP, von Pascal Kober, muss ich sagen. Also ich fand die Performance an dem Abend gar nicht so schlecht. Der war sowieso sehr sympathisch, hat sich rege beteiligt an der ganzen Debatte. Und ich hatte das Gefühl, dass wir doch so ein paar Überschneidungen finden konnten, gerade beim Thema BAföG. Und da habe ich mir auch noch mal einen Ton rausgesucht, den ich mir gerne noch mal mit dir anhören würde.
Was wir sehr wichtig finden, und da stimmen wir mit den Grünen überein, ist, dass wir BAföG Eltern unabhängig machen wollen. Es kann nicht sein, dass sozusagen der Streit um Geld in die Familien getragen wird, dass man im schlimmsten Fall seine Eltern verklagen muss oder dass die Eltern einem Vorgaben machen können, wo ist der Studienort oder welches ist das richtige Studiensystem oder wie viele Kneipenbesuche sind jetzt angemessen die Woche und ähnliches. Also da sehen wir ein ganz großes Freiheitspotenzial, was wir wecken wollen durch die Elternunabhängigkeit. Mhm. Heißt aber auch, dass es dann jeder bekommt.
Wie fandest du denn Pascal Kober auf dem Podium?
Ja, ich kann sagen, meiner persönlichen Erfahrung nach tut sich die FDP immer dann leicht, wenn es die Wirtschaft nichts kostet, sondern der Staat in die Bresche springt. Und Da ist natürlich gut, dass er sich zum BAföG positioniert, aber schauen wir in unseren alternativen BAföG-Bericht, den wir diese Woche veröffentlicht haben, und da sind mehrere Punkte benannt. Und ich bin gespannt, ob die FDP dann auch immer noch dabei ist und wirkliche Verbesserungen einzieht, um für Bildungsgerechtigkeit wichtige Schritte zu tun. Das sehe ich aktuell nicht. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, sie tun sich einfach leichter damit, wenn es die Wirtschaft, wenn es die Betriebe nichts kostet, sondern der Staat und der Steuerzahler für alles einspringen muss.
Ja, es ist auch, man muss an der Stelle auch festhalten, das hört sich alles super gut an und das prinzipiell haben die, finde ich, ein interessantes Konzept für eine BAföG-Reform aufgestellt, aber trotzdem so als eklatanten Unterschied auch zu unseren Forderungen muss man festhalten, dass bei der FDP auch ein Darlehenscharakter des BAföGs einfach erhalten bleibt. Also eine generelle Vollfinanzierung oder ein Vollzuschuss möchte die FDP nicht so viel.
Genau.
An dieser Stelle nochmal.
Genau, das ist einer der Punkte, den sie da nicht erwähnt hat.
Genau. Wie war es denn bei dir? Hattest du auch den Eindruck, dass Ricarda Lang von den Grünen ziemlich viele Punkte sammeln konnte? Ich hatte zwischendurch, wenn ich ihr zugehört habe, habe ich auf meinen Moderationskarten immer noch kritische Nachfragen, die ich gehabt haben könnte, habe ich zwischendurch weggestrichen, weil sie das schon immer sehr gut eingebaut hat. Ich fand die sehr aufgeräumt, sehr strukturiert, sehr gut nach vorne. Und ich hatte echt immer das Gefühl, sie weiß, wie man mit einer Gewerkschaftsjugend spricht. Und dann hat sie in der Runde zur Ausbildung, da springen wir jetzt nochmal gedanklich zum Anfang der Talkrunde, das gesagt. Und das fand ich ziemlich treffend.
Wir erleben hier eine Jugend, die im Zweifelsfall eine schlimmere Krise erlebt, als sie auch in der Finanzkrise erlebt haben. Und ich glaube zum einen nicht, dass der Markt das regelt, weil das sehen wir ja gerade im Moment, dass er es nicht tut, uns massiv Zukunft vergessen, immer weniger auszubilden, in einer Zeit, wo wir gerade für die sozial-ökologische Transformation immer mehr Fachkräfte brauchen werden in bestimmten Bereichen. Und ich glaube auch nicht, dass das Problem bei den Schülerinnen liegt und dass das Problem bei den Jugendlichen liegt, die nicht gut genug sind, sondern dass es tatsächlich bei den Strukturen liegt.
Es war leider jetzt ein Ausschnitt, wo am Anfang, da war ihr Mikro noch nicht ganz fest, aber ich glaube, man konnte verstehen, was sie sagt. Was sagst du denn dazu, Ela?
Ja, wir kennen Ricarda schon lange. Sie hat uns im BIMIC-Prozess zur Seite gestanden und wir haben unsere gewerkschaftlichen Forderungen und Themen sehr stark bei den Grünen eingespielt. Ricarda war zu dem Zeit auch die Bundessprecherin der Grünen-Jugend und wir sind da sehr eng im Austausch gewesen und wir haben auch über Gewerkschaftsgrün damals eine gemeinsame Aktion gemacht zum BEBEG, wo sie viele unserer Forderungen unterstützt haben. Das heißt, wir haben uns sehr rege ausgetauscht. Sie kennt unsere Position, sie weiß genau, wo wir hinwollen und entsprechend konnte sie natürlich auch antworten. Und wir freuen uns sehr, dass die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie auch Einzug in das Wahlprogramm gefunden hat.
Also es war all in all, kann man sagen, eine wirklich gelungene Veranstaltung, sage ich jetzt nicht, weil ich damit mitgewirkt habe und das moderiert habe, aber ich fand es auch im Nachhinein, habe ich auch echt nochmal viel mitnehmen können, wo die Parteien sich jetzt positionieren zu unseren Forderungen. Jeder und jedem, der es noch nicht gesehen hat, würde ich das nochmal ans Herz legen. Das war echt, ist eine kurzweilige Veranstaltung von anderthalb Stunden gewesen und am Ende wisst ihr auf jeden Fall mehr. Und es war ein geiler Startschuss, aber jetzt kommt noch viel mehr, weil wir haben ja jetzt noch, wie eingangs erwähnt, über 2 Monate bis zur Bundestagswahl. Wie geht's denn jetzt weiter mit Press Start?
Ja, wir haben vor allem noch einen heißen Sommer vor uns, wo die Kandidatinnen und Kandidaten durch die Wahlkreise tingeln und dort hoffentlich überall auf aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter treffen, die sie mit unseren Themen konfrontieren, die mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen sagen, was für uns wichtig ist. Es ist der Sommer der Wahlkreisgespräche, der Sommer, wo wir die Kandidatinnen in die Verantwortung holen. Und Linda, unsere Forderungen gehen unter die Haut. Wir lassen uns tätowieren. Wir haben mobile Tattoo-Studios für vor Ort und wir werden auch in Berlin nochmal das Angebot machen, sich tätowieren zu lassen. Wir haben dazu eine kleine Handreichung auch in unserem Aktionshandbuch, wie man sowas auf die Beine stellt. Dazu werden wir laut mit Pop-Up-Orchester oder unserem BAföG-Hochsong. Wir machen Krach und wir gehen unter die Haut und wichtig ist, wir geben auch danach nicht klein bei. Wir gehen weiter in die Politik. Wir werden Sie daran messen, was ist im Koalitionsvertrag, was setzen Sie um. An uns kommen Sie nicht vorbei, versprochen.
Das Versprechen möchte ich gerne mittragen. Ich freue mich drauf. Das ist, das wird, wie du sagst, ein heißer Sommer. Es gibt viel zu tun. Und ich würde sagen, dann hören wir jetzt auf zu quatschen. Dann machen wir uns jetzt dahin auf, wo wir gebraucht werden. Und ich freue mich, dass du bereit warst, hier nochmal so einen kleinen Aftertalk zu der Veranstaltung mit mir zu machen und generell nochmal über die Kampagne zu sprechen. Und würde ich sagen, legen wir los, oder? Dann drücken wir der Politik mal unsere Forderungen auf.
Auf jeden Fall, denn Bildung ist nicht nur ein Thema. Bildung geht weiter. Wir können gemeinsam mehr erreichen.
Sehr geil. Ela, schönen Tag dir noch. Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
Und nach dem Interview mit Ela zur Bundestagswahlkampagne Press Start der Gewerkschaftsjugend bleiben wir beim Thema. Jetzt geht's darum, wie unsere Wahlentscheidung im Internet beeinflusst werden kann. Ja, es geht um Microtargeting. Enjoy! Wir befinden uns mitten im Superwahljahr 2021. Und nach der Landtagswahl in Sachsen im Juni geht es erst im September mit verschiedenen Kommunal- und Landtagswahlen weiter, aber natürlich auch mit der Bundestagswahl. Und das heißt auch, die Parteien sind jetzt schon so richtig in der heißen Phase des Wahlkampfs. Und das vor allem auch online. Und dafür investieren sie hohe Summen in Wahlwerbung auf Social Media und schauen dann bei eurem Online-Verhalten ganz genau hin. Denn beim sogenannten Microtargeting werden anhand der Nutzerdaten von zum Beispiel Facebook und Google maßgeschneiderte Werbebotschaften ausgespielt. Prinzipiell muss das ja nicht schlecht sein, weil auch ich freue mich natürlich über maßgeschneiderte Shoppingangebote auf Instagram, aber Microtargeting wird nicht nur dafür genutzt, euch klar erkennbare Werbung auszuspielen. Bei den US-Wahlen 2016 fuhr das Trump-Lager mithilfe von Microtargeting gezielte Desinformationskampagnen gegen seine politischen Gegner. Grund genug also, bei diesem Tool 2021 bei der bevorstehenden Bundestagswahl mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und das machen wir mit Philipp Lorenz Spreen. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist Verhaltenswissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und du beschäftigst dich damit, wie sich Leute auf sozialen Medien und online verhalten. Inwiefern spielt denn eigentlich Microtargeting in deiner Forschung eine Rolle?
Genau, Microtargeting spielt in dem Sinne eine Rolle in meiner Forschung, weil das einfach ein Teil dieser Online-Welt ist, mit dem wir interagieren und der irgendwie auch neu ist, der qualitativ eventuell etwas reinbringt in unsere Verhaltensumwelt sozusagen, die wir noch nicht kennen. Und daher ist das ein interessantes Spannungsfeld, was ich gerne besser verstehe.
Ich habe es jetzt schon probiert, in meiner Anmoderation so ein bisschen zu umreißen. Vielleicht können wir es aber nochmal zusammen machen. Wie kann man denn für Laien jetzt nochmal ganz kurz und knapp erklären, was Microtargeting überhaupt ist?
Also ich glaube nicht, dass es dafür eine ganz fest definierte Definition gibt. Allerdings sagen wir oft, das ist sozusagen ein sehr gezieltes Ansprechen von Online-Nutzerinnen mit Werbung, die Daten über unser Verhalten nutzt, daraus Schlussfolgerungen über unsere Interessen oder unsere Vorlieben oder vielleicht auch unsere Schwächen macht und auf unserem eigenen Bildschirm uns dann direkt erreichen kann. Was natürlich sozusagen auch irgendwie der Unterschied zur klassischen Werbung ist, die man nur auf bestimmten Orten vielleicht platzieren kann. Aber wir wissen ja, hier hat jeder seinen eigenen Bildschirm und an seinem eigenen Laptop kann man dann direkt vor die Haustür kommen sozusagen und die Werbung schalten.
Okay, aber Microtargeting wird ja online nicht nur von Parteien genutzt, oder? Wer nutzt denn Microtargeting alles?
Soweit ich weiß, das ist allerdings auch nicht immer transparent. Ja. Also es ist nur für politische Parteien tatsächlich etwas transparenter geworden, dadurch, dass es eine Bibliothek gibt, zum Beispiel von Facebook, die zeigt, welche Parteien welche Werbung geschaltet haben.
Ah.
Allerdings für die kommerziellen Anbieter zum Beispiel gibt es das nicht. Und selbst ich kann eine Werbung schalten auf Facebook oder Twitter. Ich habe mir da auch schon mal so einen Developer-Account gemacht. Dann kriegt man die ganzen Optionen, was man alles auswählen will. Also im Prinzip kann das jeder machen. Und ich denke auch, dass das viele machen. Vor allem natürlich eben kommerzielle Anbieter, aber auch kleinere Organisationen. Ich habe auch schon, ehrlich gesagt, Sachen von Regierungen gesehen, auch nicht nur von der deutschen. Also im Prinzip habe ich das Gefühl, jeder.
Vielleicht kann man es an diesen Optionen noch mal greifbarer machen, weil meine nächste Frage wäre jetzt, wie unterscheidet sich denn Microtargeting von anderer Werbung? Aber das geht ja schon ein bisschen in diese Richtung, wie ich es auch in der Anmoderation angerissen habe, von diesen maßgeschneiderten Shopping-Angeboten. Ich habe das sehr oft. Ich mache Instagram auf, gehe durch meinen Feed oder durch die Stories und dann kommt auf einmal so ein Lederschuh, den ich mir schon immer gewünscht habe, gefühlt. Wie funktioniert das? Was können da die Leute, die Werbung schalten wollen, denn aussuchen?
Genau. Ich denke mal, es ist schwierig, die Grenze zu ziehen und zu sagen, also hier hört normale Werbung auf und jetzt sind wir hier bei Microtargeting. Auch normale Werbung kann getargetet sein. Das wissen wir, dass in einem Motorradmagazin seltener Werbung für Kinderspielsachen sind oder solche Sachen. Also eventuell ist da auch schon Targeting sozusagen am Werk. Ich glaube, die Präzision ist durch die technischen Möglichkeiten einfach enorm gestiegen. Die Transparenz ist leider enorm gesunken. Das mit dem Motorradmagazin, das kann man ja auch noch irgendwie kapieren. Also das sieht man zumindest. Und was man aber nicht sieht, ist genau diesen Prozess, den ich gerade angesprochen habe, wo du jetzt gefragt hast, was sind die Optionen? Das ist alles, was dem Endnutzer, Endnutzerin irgendwie doch verschlossen bleibt. Und die Optionen sind, sagen wir mal, gewaltig. Man kann natürlich Alter und Wohngegend oder ich weiß nicht was alles auswählen. Das ist eher so das Klassische. Das sind so demografische Daten. Die sind auch noch ganz okay, weil die wissen wir auch über uns selbst und die sind auch nicht unbedingt versteckt in dem Sinne. Nicht immer zumindest. Kann man auch eine Diskussion drüber führen. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Sachen. Lebenssituation. Also zum Beispiel, ob man jetzt gerade ein Kind bekommen hat oder ob man bald Geburtstag hat. Solche völlig, sagen wir mal, detaillierten Informationen, die auf keinen Fall jetzt an der Straße von mir ablesbar sind, zumindest selten. Und dann kann es natürlich auch noch in die, sagen wir mal, eher psychologische Richtung gehen oder was zum Beispiel meine Interessen sind, die auch nicht unbedingt jetzt Angaben sind, die ich persönlich so eingetippt habe. Also die ich mit dem Schuh oder so, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass man das tatsächlich irgendwo angegeben hat, sondern dass das sozusagen aus meinem Verhalten geschlussfolgert wurde. Und da wird es dann schon, finde ich, auch qualitativ anders als bei einem normalen Targeting.
Hattest du schon mal so ein, da weiche ich jetzt so ein bisschen vom Interviewskript ab, aber mir ist nämlich genau eine Werbeanzeige, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, vor 2 Jahren oder so war das, auf Facebook. Habe ich mal so eine Werbeanzeige bekommen von, da war drauf zu sehen, der Bassist von der Band Kraftklub, oder der Keyboarder ist es, glaube ich, der ein T-Shirt hält, wo drauf stand, Frauen, die im Oktober Geburtstag haben und deren Lieblingsband Kraftklub ist, sind nicht zu unterschätzen. Meine Lieblingsband war zu der Zeit Kraftklub und das war sogar mein Lieblingsbandmitglied. Den habe ich total abgefeiert. Und dann gab es dieses T-Shirt. Und ich dachte so, Alter, jetzt wird's aber ein bisschen krass. Hattest du das auch schon mal, dass du, also stellst du es selber bei deinem Online-Verhalten auch fest, dass es da solche Begegnungen gibt?
Ja, ist mir auch gerade erst passiert. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, Da wurden schön 2 Angaben zusammengeführt. Ist jetzt aber, glaube ich, echt nicht schwierig, so eine Werbung zu schalten. Also man kann aus.
Das stimmt, ja. Sorry, wenn ich da unterbreche. Aber das Krasse war halt, dass dieser Steffen auf dem Bild zu sehen war. Und das ist ja auch nicht das bekannteste Bandmitglied von denen.
Zufall gewesen sein. Aber also wann du Geburtstag hast, das hast du eingegeben. Und vielleicht hast du sogar Kraftklub als Band da irgendwie geliked. Oder hast irgendwie was mit denen viel geliked von denen. Also das sagen wir ihm aber trotzdem. Klar, ist natürlich schon beeindruckend, was man machen kann. Weil genau, also sowas ist jetzt auch im Offline-Bereich fast undenkbar. Dass sich da plötzlich einer vor dich hinstellt und sagt, hey, du hast doch bald Geburtstag. Und Kraftklub ist cool. Also das ist schon, da wird es natürlich creepy. Was ich vor kurzem hatte, ist, dass wir haben Nachwuchs bekommen und ich hatte eben eine Werbung für Babywindeln und ich wüsste nicht, wann und wo ich das jemals irgendwo eingetippt hätte. Das heißt, das war irgendwas, was geschlussfolgert wurde und ich weiß nicht mal, woher. Das war auf Facebook, ich bin nie auf Facebook, habe mich mal wieder so eingeloggt und plötzlich sehe ich diese Werbung. Also das hat mich ein bisschen fasziniert und da glaube ich, hat jeder jetzt oder viele Leute schon solche Erlebnisse gehabt. Das ist auch interessant, wie wir dann darauf reagieren übrigens. Also ob wir das jetzt irgendwie cool finden, kann man aber auch irgendwie creepy finden und gerade dann sogar eher sich wieder ausloggen. Also daher gibt es schon auch 2 Seiten.
Zu dem US-Wahlkampf 2016, inwieweit glaubst du denn, wenn wir jetzt nochmal von der normalen Werbung zurückgehen und zur Wahlwerbung, hinschauen und auch zur so gezielten Beeinflussung des Wählerwillens. Inwieweit spielt das denn auch in Deutschland eine Rolle und inwieweit könnte das auch bei der Bundestagswahl eine Rolle spielen? Kann man das überhaupt sagen?
Genau, da will ich vorsichtig sein mit Spekulation. Das ist erstens eben nicht mein absolutes Fachgebiet. Und was die Zukunft bringt, ist immer schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass wir hinken ja dann doch oft Amerika auch so ein bisschen hinterher. Die Technologie ist da, die Möglichkeiten sind eben enorm. Also ich sehe da keinerlei Grund dafür, dass wir dann nicht weiter in die Richtung wandern. Außer es gibt ein echtes Umdenken oder ein Gesetz, was da irgendwie einen Riegel vorschiebt. Ansonsten sind einfach die Möglichkeiten zu groß und jeder Politiker, Politikerin, die im Wahlkampf aktiv ist, wird die Chancen für Stimmen da irgendwie erkennen. Obwohl in der Wissenschaft auf jeden Fall auch debattiert wird, wie groß die Effekte dann tatsächlich sind. Also beeinflusst das wirklich Wahlverhalten? Zumindest eine einzelne Werbung auf eine einzelne Person hat jetzt nicht einen enormen Effekt unbedingt. Aber so im Mittel kann das schon sein, dass man natürlich damit auch vielleicht gerade die kritischen wenigen Wähler, die noch fehlen, zum Sieg irgendwie umschwenken kann. Was bei politischer Wahlwerbung und Targeting in Kombination noch ganz spannend ist, ist eben auch die Möglichkeit, Teile der Wählerschaft gezielt anzusprechen, ohne dass das andere unbedingt sehen, sodass sozusagen diese, also dass man auch widersprüchliche Aussagen treffen kann und so. Und ich glaube, das haben wir gesehen, dass das auch in den USA gemacht wurde. Und da sehe ich auch die Gefahr, dass man das in Deutschland in Versuchung gerät, dass man seinen jungen Wählern was anders sagt als seinen Älteren und die aber voneinander gar nicht wissen und so sich das nicht auflöst, dieser Widerspruch.
Ah, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich war jetzt immer in meinem Kopf bei diesen gezielten Desinformationskampagnen, wo das gegnerische politische Lager sagt, ich glaube gerade beim Trump-Wahlkampf war es so, dass Wählerinnen, wo erkennbar war, sie würden eigentlich Hillary Clinton wählen wollen, denen wurden gezielt Falschinformationen über Hillary Clinton ausgespielt. Aber dass man den jungen Wählern das erzählt und den älteren das und die das ja nie, die halten ja ihr Facebook nicht nebeneinander, stimmt.
Also absolut, dieses gezielte Ansprechen von zum Beispiel Wählern, die auf der Kippe stehen oder Wählerinnen, die man vielleicht dazu überzeugt, gar nicht zur Wahl zu gehen, weil man schon weiß, die werden einen nicht wählen und solche Sachen, das sind natürlich alles Praktiken, die absolut dem demokratischen Prozess schaden. Und wenn man das so gezielt machen kann, also wenn ich wirklich aus dem Online-Verhalten zum Beispiel schlussfolgern kann, der oder die ist jetzt ein Wähler auf der Schwelle, dann ist das, glaube ich, problematisch. Also da muss man wirklich sich fragen, so wie soll dieses System funktionieren? Genauso geht das mit diesen Argumenten, die gemacht werden, ohne dass die überprüft werden können von der anderen Seite, weil nur die einen das hören. Also da glaube ich, ist sozusagen, das ist eher auf so einem systemischen Level die Frage, funktionieren dann unsere Prozesse noch so, wie sie funktionieren sollen oder wo sie gedacht sind? Und das finde ich einfach spannend und vor allem natürlich auch wichtig, darüber nachzudenken.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir irgendwie die ganze Zeit festgestellt, wie creepy Microtargeting unsere Online-Umwelt machen kann für uns Nutzer. Wenn wir jetzt aber mal, das ist ja jetzt hier ein Podcast der IG Metall-Jugend, ja auch einer politischen Jugendorganisation, die irgendwo auch darauf angewiesen ist, Mitglieder zu werben und ihre Mitglieder anzusprechen. Ist das für uns nicht auch ein gutes Tool, um Mitglieder zu werben? Also es ist ja auch nicht nur böse.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auf keinen Fall daran, dass wir irgendwie so rückwärtsgewandt sagen müssen, also Microtargeting ist böse, das müssen wir jetzt wieder ausschalten, weil das wird nicht passieren. Man kann natürlich sagen, wir brauchen da irgendwie Regeln dafür, das ist ein bisschen zu krass, was da manchmal passiert. Aber es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass die insgesamt, sagen wir mal, die Online-Welt total auch Partizipation und politisches Verhalten fördern können. Das kann natürlich in alle Richtungen auch gehen und das kann auch große Chancen für Aktivisten und Jugendbewegungen oder auch politische Organisationen sein. Also das sehe ich gar nicht kritisch unbedingt. Ich glaube, man sollte sich dann halt auch als Organisation selbst bisschen fragen, wie genau und wie will ich meine Messages so formulieren und wie genau will ich targeten und vielleicht doch lieber eher breiter gehen und Inhalte da verbreiten, die auch allgemeinverträglich sind und nicht die extra so gestalten, dass sie manipulativ und auf bestimmte Gruppen abzielen. ist natürlich jetzt gerade eine ziemlich weiche Grenze, die ich da gerade formuliert habe. Also ich meine, die ist natürlich dann auch im Auge des Betrachters und so weiter. Daher glaube ich, dass es da doch auch vielleicht noch ein paar Regeln braucht.
Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, wir beide werden jetzt einfach das Superwahljahr 2021 sehr gespannt verfolgen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht hören wir uns dann zur Auswertung nochmal wieder und vielleicht gibt es dann irgendwann ja auch belastbare Daten darüber, welche Parteien das jetzt wirklich genutzt haben und ob es auch eine Art Desinformationskampagnen gab oder nicht. Aber es bleibt Augen auf im Online-Bereich.
Da bin ich mir sicher und das wird sicher auch eine interessante Fallstudie sozusagen und ich hoffe, wir lernen dann einiges daraus und um das weiter die Online-Welt zu verbessern.
Dankeschön.
Gerne.
Nach meinem Gespräch mit Philipp Lorenz Spreen stelle ich mir das Internet so ein bisschen vor wie ein großes Meer. Ich bin ein Schiff, was da so rumtreibt und verblüffend ist aber, dass wir durch das Tool Microtargeting nicht alle unbedingt im gleichen Ozean schippern. Und das kann dann, gerade wenn es um einen politischen Diskurs geht, problematisch sein. Die Browser-Erweiterung Who Targets Me versucht, das Internet für uns Nutzer etwas transparenter zu gestalten. Sie erkennt, welche politischen Player euch gezielt ansprechen und stellt euch eine Übersicht darüber zusammen. Das Max-Planck-Institut und auch Philipp Lorenz Spreen selbst arbeiten mit Who Targets Me daran, dieses Tool weiterzuentwickeln, aber auch an weiteren sogenannten Add-ons, die uns Usern Dinge sichtbar machen sollen, die uns sonst verborgen bleiben. So also auch zum Beispiel Kennzeichnungen von Werbung oder Desinformation. So, und das war's dann auch schon wieder mit der Juli-Ausgabe von Edelmetall. Ich bin mir sicher, dass ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Wir müssen laut sein, wir müssen viele sein und wir müssen unsere Themen auf die Straße bringen. Weil jetzt im Bundestagswahlkampf kommt es wirklich auf uns an, damit die Themen der Jugend gehört werden. Und ab August wird sich Edelmetall ein bisschen ändern. Wir machen im August, September und Oktober 3 Spezialausgaben zum Ausbildungsstart. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Und werft doch in der nächsten Zeit mal einen Blick auf die Social-Media-Kanäle der IG Metall Jugend, weil wir brauchen eure Hilfe, um den Azubis für den Ausbildungsstart all das mitzugeben, was sie auch wirklich brauchen. Und ihr könnt uns dabei unterstützen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 2.8. wieder. Bis dann. Ciao, Kakao.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metall Jugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.